Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode von unserem Podcast. Heute reden wir über Wein. Und zwar darf ich zu Gast sein, hier im Keller von Roger Hirzel in seinem Restaurant Wunderbrunnen in Opfiken. Danke fürs Mitmachen und schön, dass du Zeit hast.
Guten Morgen miteinander und danke, darf ich da sein.
Die heutige Episode wird gesponsert vom Fachmagazin Hotelier, einem Medienpartner von der IGEO und einem offiziellen Publikumsorgan vom Sommelierverband Deutschschweiz und der Association Suisse des Sommeliers Professionnels. In Wein- und Getränkekreisen kennt man natürlich den Wunderbrunnen in Opfiken, weil man da Raritäten und Trouvaillen zu vernünftigen Preisen findet, aber auch Grossformat für Millionäre und Entdeckungen und Inspirationen für Leute, die glauben, alles zu kennen. 46'000 Flaschen haben ihr eingelagert, etwa 5'400 Positionen figurieren auf eurer Weinkarte. Wein war immer ein Hobby von dir, Gastronomie als solche vielleicht auch. Du bist unternehmerisch im Haustechnikbereich tätig und seit 2014 aber auch Gastronom und Sommelier. Von Max Frisch weiss man, dass er Burgunderwein gerne hatte. Auch sein Weinkeller war anscheinend gut bestückt. In dem Podcast gibt es eine Tradition, und zwar die von den drei Max Frisch-Fragen. Du sagst mir einfach dreimal eine Zahl zwischen 3 und 93 und los geht's.
7.
Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
Ist eine spannende Frage. Ich musste lernen im Alter, dass das Gedächtnis abnimmt. Und es wäre schön, wenn man das absolute Gedächtnis hat. Aber du musst im Leben lernen, mit dem zu leben, was du bekommen hast. Weil du kannst nicht alles beeinflussen. Wenn nämlich die Leute die Welt beeinflussen könnten, dann käme es nicht gut raus.
Nächste Frage.
61. Das ist natürlich mein Jahrgang.
Ein guter Weinjahrgang eigentlich.
Ja, da bin ich stolz drauf. Ich sage immer, wie soll ich sagen, 61 ist einer der besseren Weinjahrgänge in dem letzten Jahrhundert. Und ja, ich tue das natürlich gerne auch auf mich applizieren, mit einer gewissen Selbstherrlichkeit, das ist ja so. Aber ich glaube, wir können jetzt darüber lachen und das ist ja der Sinn dahinter.
Wenn eine langjährige Freundschaft sich verflüchtigt, zum Beispiel, weil die neue Gefährtin eines Freundes nicht zu integrieren ist, bedauern Sie dann, dass Freundschaft einmal bestanden hat?
Eine gute Freundschaft besteht immer. Auch bei, wie soll ich sagen, es gibt immer gute und schlechte Momente im Leben. Und man darf nie vergessen, dass so schnell, wie es schlecht wird, auch wieder gut werden kann. Und ich glaube, eins, was viele Menschen müssen lernen, ist auch können verzeihen und vergessen und wieder neu starten. Weil ich sage immer, einer meiner Leitsprüche in der Firma, nach jedem Regen kommt die Sonne.
Machen wir noch eine.
75, das ist der Jahrgang von meiner Frau.
Wie viel Heimat brauchen Sie?
Ein Standort, wo man sich wohlfühlt, ist ganz wichtig bei einem Menschen. Weil man sagt, ja, eine alte Eiche soll man nicht verpflanzen, weil sonst stirbt sie. Und ich staune immer wieder, wie Kollegen irgendwie mit 65, 70 irgendwie aus steuerlichen Gründen zum Beispiel auf die andere Seite vom See zügeln, nur zum Geld sparen. Weil ich finde, das soziale Umfeld, wenn man 20, 30 Jahre in einer Gemeinde oder in einer Region gewohnt hat, das kann man nicht mehr irgendwo erkaufen.
Du bist ein Weinsammler. Seit 1990 sammelst du offenbar Wein im grossen Stil. Seit 2014 bist du eigentlich das Wunder vom Wunderbrunnen, kann man sagen. Also vom Restaurant in Opfiken, wo du übernommen hast. Sag, stimmt es, dass man in der Gastronomie eigentlich nur Millionär wird, wenn man vorher Multimillionär war?
Ja, das ist ganz ein guter Spruch. Nein, Scherz beiseite. Wir haben das Restaurant mit Kollegen gegründet, die aus der Gastronomie kommen. Die haben einen anderen Anspruch gehabt, Gastronomie wie ich und meine Frau. Meine Frau hat früher noch sogar 16 gekocht. Wir haben jetzt 14. Und wir wollten eigentlich eine schöne Gastronomie zelebrieren. Und ich habe den Leuten, darum habe ich auch den offenen Ausschank mit 120 Flaschen. Wir haben am Anfang sogar 150 gehabt. Ich wollte den Leuten zeigen, wie einen guten Wein kann schmecken kann, glasweise, das haben wir gelegen haben, ein Mutter Rothschild, ein Sassi Geier, ein Pingus und all die Margot und Mutter und all die Weine, dass die auch mal probieren können, wie das so ist und vielleicht auch feststellen, dass Wein wirklich eine schöne Sache ist, wenn man es im richtigen Moment, im richtigen Jahrgang und in der richtigen Atmosphäre trinkt.
Die guten Leute treffen sich immer an den guten Ort, sagt man. Also ist die Liebe in diesen 10 Jahren gewachsen, die Leidenschaft, oder ist sie eher geschrumpft?
Das ist... Wein war natürlich immer meine Leidenschaft gewesen. Gastronomie ist eigentlich für mich früher noch... Ich habe sie empfangen, jetzt muss ich sie selber pflegen. Wenn man 10 Jahre ein Restaurant betreibt, ununterbrochen, dann muss man irgendwo ein bisschen Herzensblut haben, oder sogar sehr viel Herzensblut, dass man das macht, weil... auch bei uns, wir haben jetzt die bekannten Probleme, Fachkräftemangel, Standort, Betriebskosten und so weiter. Die Covid war auch noch, darf man nicht vergessen. Ja, ich glaube, ich bin heute ein bisschen auch, in Anführungszeichen, ein Gastronom.
Wie viele Ideen vom Ursprung, die ihr jetzt 2014 eben in diesem Grüppli euch Gedanken gemacht habt, wie viele von denen sind denn noch vorhanden? Oder anders gefragt, inwiefern hat sich das Konzept verändert?
Meine Frau kommt ja aus der Gastronomie. Sie hat ja als Köchin und Restaurantsleiterin und Barleiter, also sie hat, glaube ich, in der Gastronomie alles gemacht, was man machen kann, bis zu Hotel geführt und so weiter. Sie hat mir ganz klar gesagt, Roger, es braucht mindestens 5 Jahre, zum erfolgreich sein, um ein Konzept durchzuführen, dass man überhaupt einmal ernten kann. Und ich habe das ja als Unternehmer gemerkt. Ich habe mit Nulla, also mit Einmalbetrieb angefangen. Und ich muss mir zugestehen, dass ich die ersten 10 Jahre wahrscheinlich auch sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft haben müssen pflegen. Und erst nachher hat man langsam können ernten. Wir haben nach 5 Jahren ist einigermaßen gelaufen, recht gut. Und dann ist dann eben Covid gekommen. Doch da ist schwierig, aber wir haben eigentlich vom Konzept her ist immer noch genau das Gleiche. Wir wollen eine einfache Küche machen, nicht hoch, wie soll ich sagen, schon eine hohe Qualität. Aber wir sind auf dem Land, also habe immer gesagt, ich will einen Teller, wo etwas drauf ist. Und ich will nicht ein Gemälde, also ich finde es zwar schön, wenn meine Frau kann das auch sehr gut, der Teller schön dekoriert ist. Aber ich bin auch der, ich bin halt ein Handwerker, der gerne etwas auf dem Teller hat. Und das Weinkonzept haben wir nicht geändert. Wir haben heute nicht mehr so viel offen Ausschank wie früher. Aber wir haben am Anfang den Traum gehabt, dass wir Petrus und Romani Conti und Rentsch im offenen Ausschank verkaufen. Und das geht nicht. Wir verkaufen die Weine im Restaurant. Wenn man bei uns schaut, da stehen hunderte von Flaschen rum und die werden alle hier getrunken. Sie dürfen dann nicht mitgenommen werden, weil der Schwarzhandel ist so gross, dass ich das nicht will. Aber wir haben wirklich die Leute, die auch diese schönen Flaschen trinken, weil wir haben gerade so einen Stammkund, ein Bärli. Die kommen regelmäßig zu uns Wein trinken und die sagen, sie kommen lieber zu uns, weil sie wissen, die Qualität ist top. Und da reden wir dann aber, die trinken Petrus, 45er Riedgem und Latour und also alles, was irgendwo auf der Karte ist, wo der eine oder andere den Kopf schüttelt über den Preis. Aber die Nachfrage bestimmt den Preis.
Jetzt viele Gastwirte auf dem Land klagen ja genau über das. Niemand trinke mehr Wein, oder? Weil Gesundheit und Auto und so weiter. Hat sich der Weinumsatz jetzt bei euch entwickelt in dieser Zeit?
Ja, seit dass wir... Der Weinumsatz ist eigentlich immer grösser geworden und wir haben seit dem Dezember sind wir auf Instagram, haben einen Profi angestellt und wir sind von 400 Follower im Anfang Dezember jetzt auf 45'000 hochgekommen und das ist wirklich so, heute kommen die Leute von Mailand, Paris, London, von London sind schon immer viele gekommen, die fliegen in Wunderbrunnen, kommen da übernachten, trinken eine Flasche Wein, weil der Flug ist billiger und also Flaschen ist da so günstig, dass sie den Flug locker und das Hotel zahlen können, weil in London oder Paris kostet die Top-Sachen viel mehr. Und ich habe gerade die letzten 5 Sommeliers aus Paris da gehabt, die haben gesagt, weißt du, die Flaschen, die du da hast, die haben wir bei uns gar nicht mehr.
Wie gesagt, Wein ist ein USP, die Küche ist natürlich wichtig, ihr habt 40 Gourmet-Punkte, aber eben, die Weinkarte bleibt so ein USP, man kommt hier an wegen dem. Jetzt wären ja die gesuchten Weine insgesamt auch teurer. Lohnt es sich nach wie vor, das USP aufrechtzuerhalten?
Das ist wie die Börse. Eine abschliessende Antwort kann man nicht geben. Es gibt ja seit 10 Jahren so Investment, wie Investment, also es gibt die ganz Schlauen, die jetzt auch mit Wein wollen, im grossen Stil Geld verdienen. meine Damen und Herren, das ist wie russisches Roulette oder wie Börsen. Also, es wird da einem viel versprochen, aber ich war letztens in einem Keller gewesen. Der hat zwar grosse Namen, aber nur die schlechten Jahrgänge. Und ich kann euch eins sagen, die guten Jahrgänge und die guten Namen, die sind entscheidend. Alles andere ist, also das ist wie bei einem Bild, also wenn du einen Top-Künstler hast, dann kommst du auch einen Top-Preis über und alles andere ist eigentlich nice to have. Es ist ja so, man kann mit Wein Geld verdienen. Das ist leider von vielen, wie in der letzten Zeit bei vielen Sachen, ist Gier da recht im Spiel. Ist schade, weil ich komme selber heute wie nicht mehr rüber, wo ich zum Teil früher kaufen konnte, problemlos. Und es ist eigentlich schade, dass Wein, vor allem auch die Top-Sachen, ein Spekulationsprojekt geworden sind, weil man kann sie nie mehr trinken. Ich sehe so, wenn wir Top-Event machen, Petrus oder Romanik Conti oder Obrio oder weiss ich was, die sind alle relativ schnell ausgebucht, weil viele Leute haben gar nicht mehr die Gelegenheit, je so eine Flasche zu trinken und das ist falsch.
Wo liegt bei den Gästen so generell die Schmerzensgrenze bei Wein?
Also es gibt viele Leute, die sagen, ich gebe nicht mehr wie 100 Franken aus für eine Flasche Wein. Es gibt Leute, die sagen 150. Und es gibt Leute, die sagen, das ist ein geiler Wein, der kostet. Ich habe eine bekannte Persönlichkeit letztens gehabt, da hatte ich einen Wein, einen Reyes da. Habe ich die Weinkarte noch nicht angepasst, den habe ich mit 100 für 120 Stutz gekauft, 2000 Euro. Und der hat heute 1800, 2000 Stutz wert und der war auf unserer Weinkarte 700 Franken gewesen. Und dann ist der wie ich, dann hat er gesagt, das ist so geil, den nehme ich. Und dann spielt Geld gar keine Rolle.
Halbzeit, kurze Zwischenfrage. Welche drei Worte oder Werte kommen dir jetzt spontan in den Sinn, wenn du an Digio im November denkst?
Gastronomie, man trifft sich. Interessant, etwas Neues gesehen.
Das Fachmagazin hat geschrieben letztens, deine Weinsammlung sei schweizweit einzigartig. Wieso?
Es ist die Vielfältigkeit von unserem Weinkeller, ist, glaube ich, das, was ihn auszeichnet. Mit diesen 5400 Positionen sind wir auch in Europa einer der grössten Weinkeller. Wir sind letztes Jahr vom Fine Wine in London sind wir als Top 5 austaxiert worden. Wir sind Mitglied von Memo and Friends. Wir haben über 700-800 Schweizer Positionen. Also ich kaufe in letzter Zeit eher Schweizer Wein, weil ich bin ja über 60. Also wenn ich jetzt einen Bordeaux kaufe, bin ich 80, wenn ich den trinken darf. Also wenn der richtig trinkreif ist. Und ich weiss nicht, ich habe jetzt gerade wieder einen Keller angeboten bekommen, wo der Besitzer, der Arzt gesagt hat, es sei besser, er würde aufhören mit Wein trinken oder sonst wird einfach seine Lebenserwartung dort schwinden. Und das ist der Grund, dass ich Schweizer Wein kaufe, weil Schweizer Wein ist je länger, je mehr auch langlebig, aber eine Preis-Leistung ist ein fair und ich finde, man sollte die Schweiz auch ein bisschen unterstützen.
Muss man sich den Keller geist, also das ist der Weinakademiker Stefan Jost, muss man sich den vorstellen als Bremsklotz, als jemand, wo dich bremst?
Ja, du hast das gut gesehen. Ich kann vor allem auch, weil ich vorher noch daneben ein anderes Business hatte, noch nicht so viel Zeit für den Keller. Und wir müssen sehen, mit 46'000 Flaschen, wir haben eine Handelsbewilligung, müssen wir Rechenschaft ablegen über den Keller. Also mit Stefan schafft irgendwie 40-60% bei mir und hat Ordnung. Und es ist schon so, wenn einmal wieder 2-3 Palette drin stehen, sagt er, ich tue den Rest ins Bankkonto sperren.
Das heisst, ihr verkauft auch Wein aus der Sammlung, Auktionen oder so?
Nein, wir haben von vielen Winzern ganz schöne Sachen bekommen. Und das Ziel ist, das im Wunderbrunnen zu verkaufen und nicht zu handeln. Es ist einmal so, wenn einmal irgendeiner von der Geburtstag etwas will und so, dann soll er zu mir kommen, dann kann ich das individuell anschauen. Offen ausschauen kann man bei uns kaufen, das tun wir unterstützen, weil das sind meistens ausser Raritäten Massenwein. Aber der Wunderbrunnen tut nicht mit Wein handeln. Er kauft Wein. Das ist einer von unseren grossen Vorteilen, dass wir immer wieder grosse Weinsammlungen angeboten werden, die über Jahre sehr gut gepflegt worden sind. Und das gibt dann auch da eine gute Kontinuität in diesem Weinkeller.
Wie ich auf, der Podcast hier hören ja viele professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber. Jetzt, welche Tipps in Sachen Wie ich auf hättest du parat für dich?
gibt Leute, die sagen, mehr als 30 Franken gebe ich nicht aus für eine Flasche. Es gibt andere, die sagen, also es ist ganz sicher das Budget, wie viel bist du bereit? Und dann ist es am besten, wenn man sich beratet. Oder sich selber schlau macht heute im Internet und dann schaut, was das ist. Oder im Wunderbrunnen kommt das eine und das andere, geht probieren, glasweise, und sagt, okay, das ist gut, das gefällt mir, das trinke ich. Literatur, also ich habe das alles über Literatur und Learning by Doing kennengelernt. Ich habe sicher noch das Glück gehabt, dass ich vor fast 30 Jahren Markus Del Monego kennengelernt habe. Das ist der einzige auf der Welt, der Master of Wine und Sommelier-Weltmeister ist. Und ich habe mit dem Markus natürlich viel Zeit können auf Weingüter verbringen und dabei viel lernen. Und das ist natürlich schon so, den Wein lernt man auf dem Weingut kennen oder wenn man Flaschen aufmacht.
Aber verliert man sich nicht oder ist die Chance nicht immens gross, dass man sich verliert? Also wenn ich jetzt ein Restaurant hätte, okay, dann wüsste ich, ja, ich will das und das habe ich auch noch gern und Jura habe ich auch noch gern und so und das ist noch spannend und so. Und plötzlich hat man einen riesigen Durcheinander.
Doch da, dass ich einen grossen Bordeaux-Bestand hatte, habe ich natürlich gezielt dann mal angefangen, Portwein zu kaufen. Ich habe gezielt angefangen, und da reden wir aber über ein paar Jahre, gezielt angefangen, Schweizer Wein zu kaufen. Und dann mache ich mir ein Konzept und sage, die Richtung will ich und auf die Jahrgänge will ich. Und nein, das ist, wir haben doch da, dass wir relativ einen guten Bestand haben, den wir festlegen, wo wir noch breiter werden wollen, dass der Kunde im Prinzip ein interessantes Angebot bekommt. Das ist natürlich schon klar, wenn man ein bisschen da kauft, ein bisschen da kauft, dann sind das die Weinkeller, die am Schluss irgendwo 500 oder 1000 Flaschen drin sind und er trinkt eigentlich immer den gleichen. Also, da muss man sich auch selbst disziplinieren und darum haben wir beim Einkauf schon ein bisschen ein Konzept.
Bietet ihr denn auch Expertisen an, jetzt Erfahrungswert, die ihr zum Beispiel auch gemacht habt, die ihr könnt weitergeben anderen Gastronomen als Dienstleistung?
Haben wir bis jetzt nicht gemacht. Also wir können mal ein Konzept machen. Ob denn der das wirklich umsetzt, ist ganz schwierig, weil man muss einfach ganz klar sehen, ein Weinkonzept umzusetzen im grossen Rahmen bedingt ganz eine grosse Portokasse und dann scheitert es schon bei vielen. Das ist leider so, bei den meisten Restaurants, wenn du schaust, ist ein Jahrgang, der 1, 2, 3 Jahre alt ist, auf der Karte und alles andere ist weg. Weil Wein, das ist leider so, ist auch mit sehr viel Kapital gebunden.
Früher noch ganz normal gewesen, dass man eine Jahrgangstiefe hatte. Heute ist das eine Ausnahme. Wie kann man sich sonst noch abgrenzen mit seiner Weinkarte als USB jetzt von anderen Restaurants ganz generell gefragt?
Ja, ich glaube, wir können sagen, wir wollen uns irgendwo spezialisieren und sagen, okay, wir machen vor allem wie Schweizer Wein oder wir machen Australier oder wir bieten Wein bis 60, 70 Franken an. Den mit dem offenen Ausschank, mit dem Corvée, den würde ich sehr viel empfehlen. Die Leute haben das gern. Also man sieht jetzt meinen Jahrgang, also der Babyboomer-Jahrgang kommt langsam mit Jahren. Und es gibt viele von denen, die nachher noch heimfahren wollen und gerne ein Glas, zwei Wein trinken. Und wenn man das mit dem Corvée kann anbieten kann, sehen wir das ganz klar. Das wird ganz rege genutzt. Also der mit dem offenen Ausschank, mit dem Corvée, der hat sich bei uns als Volltreffer erwiesen.
Wo hört bei Wein bei dir der Spass auf?
Gefährliche Frage. Es gibt ja Haufen Weintrends. Und ich bin ja einer, der auch gerne probiert. Trends sind ja schön, aber der Wein, der soll bekömmlich sein und trinkbar sein und mainstream-mässig. Also die erfolgreich sind, die produzieren ja sehr oft einen Wein, der dem Mainstream entspricht. Und dann wird er auch gekauft, dann kann man auch produzieren. Es ist schön, einmal einen Hype zu produzieren oder zu lancieren. Aber längerfristig, sage ich, eine gute Flasche Wein muss er schmecken und alles andere ist unwichtig. Ist gleich, was für ein Label das dran ist. Ist gleich, was sie kostet. Wenn sie dir nicht schmeckt, dann musst du sie auch nicht trinken. Also meine Frau ist da konsequent. Also wenn ich eine Flasche aufmache, die nicht gut ist, dann sagt sie, kannst du selber saufen.
Wie viele Weinfälschungen hast du gekauft?
Ich hoffe nicht. Ich gehe jetzt in 2 Monaten in einen Kurs, wo ich mich anmelden musste, also mit Leumund und allem, Weil du wirst in dem Kurs ausgebildet, wie Fälschungen kennenlernst. Und Fälscher wollen ja wissen, wie Fälschungen kennst. Darum war da noch ein Rechtsaufnahmeprozedere gewesen. Und ich habe eine Flasche, die ich eventuell als Fälschung anschaue. Weil es gibt Händler in der Schweiz, die wissen, dass sie international einkaufen. Wir wissen, dass der Ruby in Amerika vor 10, 15 Jahren irgendwo 10, 20.000 Flaschen im Hochpreissegment gefälscht hat. Und zwar sehr gut, sehr professionell. Und es ist mir gerade jetzt wieder Le Royal angeboten, im Wert von fast 150.000 von Belgien. Und ich habe abgelehnt. Weil es ist, als ich in der Sommelier-Schule war, sagt man heute, es wird 10% vom Top-Raritätenmarkt gefälscht. In Asien ist der Prozentsatz viel höher.
Darf ich fragen, wo ist die Ausbildung?
Das ist ein Spezialist aus London. Der kommt in die Schweiz und macht einen Kurs mit uns über Weinfälschungen.
Ist schon mal passiert, dass du jetzt im Restaurant eine Flasche geöffnet hast oder geöffnet worden ist, der Sommelier probiert hat und denkt, das serviere ich so nicht, das könnte eine Fälschung sein?
Nein, also Fälschungen, also du musst sehen, ich habe noch ein paar Bilder. Bei mir ist der Ursprung von dem Wein ganz wichtig. Also bei mir kannst du bei jeder Flasche nachvollziehen, im Excel, wo sie her ist. Das ist wichtig. Fälschungen glaube ich nicht. Also ich behaupte, wir haben da noch nie, weil ich kaufe nicht überall ein, ich kaufe nicht mehr jeden Wein. Ich habe schon jetzt, wie zum Beispiel die Leroy-Sammlung, habe ich abgelehnt. Ich habe eine Romani-Conti-Sammlung aus dem deutschen Angeboten bekommen, habe ich abgelehnt. Wir wollen uns das nicht leisten und können uns das nicht leisten. Wir haben sicher schon einen Wein gehabt, der schlecht war. Hat jetzt der Wein einen Fehler oder hat der Zapf oder ist der Fehler, weil der Wein gefälscht ist? Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber das ist ganz selten.
Welche Weinsammlung würdest du sofort kaufen?
Es ist schwierig. Ich kenne wenige Kollegen, die einen grösseren Weinkeller haben. Es gibt in der Schweiz sicher noch den einen oder anderen Weinkeller, aber du musst also wie Schuster bleiben, einem leisten. Es gibt schon einen grossen Weinkeller, aber da ist mein Portemonnaie schlicht und einfach zu klein dazu. Also ich sage heute noch, es ist birrenweich, was ich da alles zusammen gekauft habe, weil es ist so breit und doch so relativ hochwertig und das Zeug kostet sehr, sehr viel Geld. Also ich könnte den Weinkeller heute nicht mehr kaufen.
Aber kommst du auch an die sogenannten, ich glaube der Dürrematt hat das so gesagt, den Witwe-Wein an?
Ja, ich habe vom Dürrematt, wo er gestorben ist, einen Teil von seinem Keller können kaufen und vom Lichti, der Dürre und der Lichti. Der Lichti war ein Bilderhändler in Bern, ein Bekannter. Und ich habe dann den Keller rausgeholt. Und der Dürrematt war ja am Schluss allein und hat im Lichti seine Schwester, ist eben seine Hausdame gewesen. Und als wir den Keller geräumt haben, sind wir am Schluss reingehockt. Und was hat sie jetzt gesagt? Also die haben zusammen einen 6 Liter gesoffen. Ja, und der Dürrematt war bekannt, dass er dich nach dem Jahrgang gefragt hat und dann hat er den Jahrgang aufgeholt. Das ist ja so. Er hat sehr alte Weine gehabt, viele alte Weine gehabt, hat da sehr viele gute gehabt, aber auch nicht mehr so viel, weil die Guten hat er alle selber gesoffen. Also der hat schon gewusst, was gut ist.
Du hast von Anfang an wollen exklusive Weine auch zu fairen Preisen anbieten, im Offenausschank verkaufen und bis also zu Höchstzeiten sind das bis zu 150 offene Weinflaschen gewesen. Mit dem relativ teuren Coravin-System haben wir das bewirtschaftet. Für alle, die das jetzt nicht so kennen, das ist kurz gesagt ein Weinkonservierungssystem, mit dem man eben den Zapfen der Flaschen eigentlich nicht rauszieht, sondern reinsticht und dann das Argongas sich über den Wein leitet und ihn so konserviert. Hat sich das gelohnt?
Der Coravin ist gut, wenn ein richtiger Ansatz ist. Ich sage immer, der Coravin für mich privat ist falsch, weil ich trinke Flaschen. Aber es gibt heute viele Leute, auch ältere Leute, eben, die sagen, ich trinke gerne zu Abend ein Glas zwei Wein trinken. Dann ist das mit dem Coravin gut. Einfach der Gratis-Tipp, ihr müsst die Flaschen nachher legen und nicht stellen. Also wir haben in diesen 9 Jahren hat dann irgendeinen Sommelier. Wir haben ja mal einen Top-Sommelier gehabt, der beste Sommelier der Schweiz war, dann in China sogar Dritter geworden ist. Der hat dann herausgefunden, wenn er Flaschen leitet, dass sie viel länger haltbar ist. Und wir haben problemlos Coroway-Wein. Es ist nicht jeder, der gleich reagiert. Das haben wir noch nicht herausgefunden, ob es Traubensorten oder Säure oder Zubereitung ist. Also ein Wein kann im problemlos 3 bis 6, 9 Monate angestochen sein und er ist noch einwandfrei, wenn die Flasche geleitet wird und kühl gelagert.
Was ist einfacher, ein Glas für 50 Franken zu verkaufen oder eine Flasche für 150 Franken?
Ganz eine gute Frage. Es ist beides nicht einfach. Es trinkt nicht mehr jeder für 150 Franken eine Flasche. Also ich sage bis 100, 120. 150 ist ja schon eher im oberen Limit. Und dann gibt es die, die keine Gelenkschmerzen haben. Das sind die Weinfreaks, die dann bereit sind, auch viel, viel mehr zu zahlen. Ein Glas Wein für 50, wir haben das auf der Karte. Wir haben auch die Stammkundschaft, die das trinkt. Aber der normale, ich sage jetzt, der normale Schweizer, der kauft kein Glas Wein für 50 Stutz.
Hand aufs Herz, bist du als Sammler ein guter Sommelier?
Nein, darum bin ich nicht immer vorne an der Front. Und zwar ganz einfach, weil ich zu wenig Gastronomieerfahrung habe. Also ich habe nicht die Lässigkeit oder die Professionalität, die ein Sommelier von uns hat. Ich kann einen Wein empfehlen, ich kann freundlich und nett sein, das kann ich alles zusammen. Aber ihr müsst ganz klar sehen, das ist wie im Fußball. Also du kannst nicht in der Bundesliga spielen und irgendwo einfach einmal in der Woche gut trainieren. Und das ist genauso wie mir. Ich bin nicht jeden Tag im Service. Also werde ich nie die Professionalität haben von einem Sommelier oder von einem Mitarbeiter, der täglich an der Front ist.
Welches ist dein erinnerungswürdigster Wein und welches ist deine grösste Enttäuschung bislang gewesen?
Das ist sicher Rüdesheimer Apostelwein. Ich bin vor etwa 8 Jahren auf Deutschland gegangen, 1728. Das ist etwa eine der ältesten Flaschen Wein, die es noch gibt, wo auch bewiesen ist, dass es so ist. Und ich habe dort für viel Geld dort, bin ich an den Anlass auf Deutschland geflogen. Und hat gedacht, ich wollte auch einmal in meinem Leben so einen legendären Wein trinken. Und ich muss sagen, er war trinkbar. Er ist wie Sherry. Ich habe selber hier so Flaschen. Und ich habe so eine Flasche geschlossen mal bei einer Kellerführung. Kein Witz. Wir haben es nachher mit dem Personal zu Abend getrunken, die Flasche. 1727, Rüdesheimer Apostelwein. Und er ist auch sehr gut gewesen. Das ist sicher so, wie sagt man dem, das Highlight, das ist wie wenn du einmal bergsteigen gehst und wenn du auf dem Mont Everest gewesen bist, dann ist wahrscheinlich das schon der, wie soll ich sagen, der Höhepunkt gewesen. Und wenn du das nicht sagst, dann bist du irgendwo nicht fair. Also, das ist sicher für mich sehr ein emotionaler Moment gewesen, wo man den Wein getrunken haben.
Und die grösste Enttäuschung?
Ja, die vergisst man am besten. Also die habe ich vergessen.
Wie kalkulieren ihr jetzt die Preise von euren Weinen? Gibt es da ein System?
Es ist unterschiedlich. Wir sind zwischen 35 und 50 Stutz auf Flaschen. Bei den Raritäten sind wir heute so weit, dass wir die im Weltmarkt anpassen. Dass ich hier immer in den Ferien, da hockt meine Frau geht an den Strand und ich hocke dort an der Bar und also am Tisch. Und dort die Weinkarten überarbeiten, weil das geht eine Woche bei 5'000 Positionen. Und ich tue dann recherchieren, weil ja die Weine zum Teil massive Zuwächse haben, probiere ich, dass wir den Wein quasi Weinsearch für Mittelpreis oder sogar zum Teil darunter verkaufen, dass die Leute quasi zu uns kommen können und eine Top-Varietät praktisch zum Ladenpreis kaufen können.
Welche sind eure Topseller?
Wie im Mittelsegment, mittel- bis oberen Segment, also ich sage zwischen 50 und 100 Franken. Es ist sicher so, dass Italien, Spanien, Schweizer, das sind schon unsere Hauptländer, die wir verkaufen. Es ist sicher so, dass der Juanito, den wir haben, da, der ist doch immer ins Nummer 3 in Spanien bei der Sommelier, dass der am liebsten Spanien verkauft. Also ich habe 2 Palette Valbueno Cinco hatte. Und der Sieg hat es geschafft, innerhalb von einem Dreivierteljahr 2 Palette Cinco zu verkaufen.
Welche Wein würdest du jetzt nie verkaufen?
Ich verkaufe alle Wein. Es ist so, dass ich am Anfang, wo das Restaurant aufgegangen ist, hat es da praktisch alles Originalkisten, 12 Rohwack, 1990er Margot. Ja, machst du die auf, dann ist, wie sagt man, der Wert gerade weg, oder? Nein, das ist für mich heute kein Problem mehr. Ich mache, ich trinke.
Wir no hard feelings.
Ja, wir trinken jede Woche am Freitagabend oder am Samstagabend dürfen einen hinter und dürfen Flaschen aus dem Keller nehmen und ist praktisch no limit.
Danke, Roger Hirzel, für den V-Talk. Der Abgang von unserem Gespräch, der ist leider nicht unendlich und trotzdem aber ist er lang. Das heisst, ich habe noch 5 kleine, schnelle Fragen an dich. Bitte einfach antworten, ohne lang zu überlegen. Aber du musst dich für eine von den beiden entscheiden. Burgund oder Bordeaux?
Bordeaux.
Alt oder jung?
Alt.
Natural oder mir doch egal?
Mir egal.
Opulenz oder Eleganz?
Beides.
Opulenz oder Eleganz?
Elegant.
Zerreden oder geniessen und schweigen?
Geniessen ist klar und schweigen.
Merci, Roger Hirzel, für deine Ansichten und Einsichten. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder und sehen uns spätestens im November an der IGO in Basel. Danke fürs Hinhören. Diese Episode ist gesponsert worden vom Fachmagazin Hotelier, einem Medienpartner von der IGO und dem offiziellen Publikumsorgan vom Sommelierverband von der Deutschschweiz und der Association des Sommeliers Professionnels. Die letzten Worte, die gehören dir, Roger. Ich tue mich verabschieden und sage au revoir. Oh Wunderbrunnen.
Ja, ich kann nicht mehr sagen wie meine Herren, wenn auch die Damen natürlich. Wenn ihr den Broadcast gehört habt und Freude habt, dann kommt doch einfach vorbei.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch.